Sie kriegt die Information und er schreibt sie genau in dem Stil, wie du es dir vorstellst.
Wenn ihr selbst als Gründer gerade den Kundensupport macht, ganz ehrlich, schaut euch das Thema an, setzt es vernünftig auf, weil ihr schafft eine geile Grundlage. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast, nämlich dem lieben Leon Jungfleisch von Venitech. Leon, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Freut mich. Danke für die Einladung.
Du warst, beziehungsweise nicht du, sondern dein ehemaliger Geschäftspartner war vor einigen Jahren, als der Podcast ganz frisch rausgekommen ist, schon mal bei mir im Interview. Ich glaube, da warst du nicht dabei, oder?
Also ich bin auf jeden Fall das erste Mal dabei.
Ja.
Es ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich höre, dass er da dabei war.
Genau, also Moritz war auf jeden Fall hier im Podcast. Ich glaube, wirklich eine der ersten 10 Folgen. Du hast nämlich eine E-Commerce-Brand aufgebaut, nämlich Pieces. Vielleicht hol doch mal ganz kurz ab, was machst du mit Venny und wo kommst du her, wie bist du drauf gekommen?
Yes, also wenn die Podcast-Folge schon existiert, glaube ich, war damals ein bisschen größeres Thema. Genau, also ich mit einem damals besten Freund, eine Vintage-Kleidung-Firma gegründet, die vor allem auf Social Media stark war. Wir waren später in irgendwelchen oder in den meisten Retailern oder in ein paar Retailern, würde ich jetzt mal sagen, Breuninger, Peek & Cloppenburg, so Thematiken waren wir irgendwo, und haben unsere Sachen verkauft. Und Ende 22 haben wir die Firma dann verkauft. Und seitdem mittlerweile an einem Softwareprodukt am Bauen, was sozusagen dann für uns damals, wir sind unsere Kunden, bedeutet im Umkehrschluss, dass ich von der B2C-Seite auf die B2B-Seite gewechselt bin und den E-Commerce-Gründern ja im Support eine Hilfe sein möchte.
Sehr gut. Ja, Kundensupport, sprechen wir drüber, wie ihr es ermöglicht, so 60 bis 70% der Tickets irgendwie zu automatisieren und damit extrem viel Zeit und logischerweise auch Kosten einzusparen. Ich würde vorschlagen, dass wir einen Schritt vorher anfangen und überhaupt mal drüber sprechen, wie sollte man denn Kundensupport überhaupt machen? Wir haben hier viele Online-Shops, die zuhören, die auch noch was kleiner sind, auch irgendwie vielleicht 50.000 Euro Monatsumsatz und drunter, wo ich mir ganz sicher bin, dass einige Leute, die das jetzt gerade hören, noch gar nicht über ein Tool irgendwie Kundensupport machen, sondern einfach per E-Mail. Hol doch gerne mal ein bisschen aus und verrat mal, wie geht man denn das Thema Kundensupport richtig an, wenn man sagt, man möchte es jetzt mal so ein bisschen professioneller gestalten?
Ich kann, weil wir über Moritz reden, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt haben wir es auch per E-Mail gemacht. Also es ist ganz witzig, irgendwie so zu hören. Aber nee, jetzt im Nachhinein sehe ich natürlich viele Setups und wie das Ganze funktioniert. Ich kann ganz grob sagen, erstmal wichtig ist wahrscheinlich, dass man den Kunden dort erreicht, wo er auch wirklich ist. Jetzt haben wir gesagt E-Mail, aber da zählen ja mittlerweile eigentlich auch noch deutlich mehr Kontaktmöglichkeiten dazu, Instagram, Facebook, WhatsApp etc. etc. Und dann wird es auch schon ein bisschen komplexer auf der anderen Seite, wenn man damit arbeitet. Das heißt, wir haben gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, Ticketsystem irgendwie sehr relevant. Da gibt es auch ja Dinge, die oder Ticketsysteme, die nicht ganz so teuer sind, womit man mal starten kann. Und dann macht man einfach alle Kanäle, die theoretisch existieren, da dazu. Die werden alle gebündelt zusammen in einer Plattform und man kann dort erstmal im ersten Schritt alleine einfach anfangen zu arbeiten, indem man dem Kunden seine Fragen beantwortet.
Ja, ganz ehrlich, ich habe es schon oder immer wieder kommen wir an den Punkt, dass unsere Kunden, wenn dann Wachstum, sage ich mal, reinkommt, dann irgendwie so merken, boi, das ist ja doch ganz schön viel. Wie können wir denn das Ganze ein bisschen effizienter gestalten? Wo ich dann sage, hi, es gibt Ticket-Tools. Und da ist dann häufig so die Erkenntnis, wow, krass, das macht mein Leben ja viel einfacher. Finde ich schon crazy, dass man es so gar nicht auf dem Schirm hat. Aber klar, intuitiv denkt man natürlich, man beantwortet es einfach da, wo es kommt. Und dann hat man irgendwie simultan WhatsApp, E-Mail, Instagram und so weiter geöffnet, was ja einfach super unproduktiv ist. Von dem her macht es auf jeden Fall mega Sinn, da auch schon früh auf ein Ticketing-Tool zu steigen, ehrlich gesagt, finde ich. Und das günstigste, mit dem man eigentlich starten kann, ist so Freshdesk, finde ich. Wenn man dann ein richtig gutes Tool haben möchte, wo ihr auch mitarbeitet, dann geht man so auf Zendesk oder Gorgias, auch ein sehr, sehr gutes Tool, wo man dann eben einfach mal ein Postfach für alle Kanäle drin hat. Und was dann denke ich auch super viel Sinn macht, wenn man jetzt noch nicht großartig investieren möchte in das Thema, ist vielleicht mal so, gewisse Vorlagen zu erstellen für Anfragen, die immer wieder reinkommen. Das würdest du wahrscheinlich auch empfehlen, wenn man jetzt irgendwie in der initialen Einrichtung mal am Start steht, oder?
Ja, also auf jeden Fall das, was du ansprichst, das sehen wir auch ganz oft, sind diese in Zendesk heißen sie Makros, heißt im Umkehrschluss, dass man einfach so eine vorgefertigte Antwort hat für gewisse Themen. Es sind ja dann im Endeffekt schon immer ähnliche Themen. Aber man kann da natürlich noch richtig ins Detail gehen, sagen, man hat irgendwelche Automatisierungen, Trigger etc., so, die diese ganzen Programme auch anbieten. Aber wie du sagst, wenn man jetzt gerade damit anfängt, ist wahrscheinlich genau die Thematik Vorlagen, dass man halt die Frage, wo ist meine Bestellung oder wie kann ich was zurückgeben? Das ist wahrscheinlich sogar noch das bessere Beispiel. Halt nicht 15 Mal das Retourenportal kopieren, einfügen muss, sondern einfach nur hier ist Retourenportal, klick auf den Link und die Nachricht kann man halt an jeden Kunden
Ja.
immer wieder schicken.
Ja, macht halt super Sinn. Macht auch keinen Sinn, solche Vorlagen in Word zu haben, sie jedes Mal rauszukopieren. Man kann es dann wirklich über einen Klick lösen, was einfach eine mega krasse Arbeitserleichterung ist. Was man, glaube ich, auch wissen muss, wenn man jetzt neu in dem Thema ist, dass diese ganzen Ticketing-Tools auch häufig eine Integration haben, sollten sie zumindest haben aus meiner Sicht, zu Shop-Systemen, dass du halt wirklich auch aus dem Ticketing-Tool Änderungen im Shop-System durchführen kannst, wenn jetzt zum Beispiel eine Adresse geändert werden muss oder sowas in der Richtung. Das ist halt auch geil, weil du dann halt einfach ja, Effizienz gewinnst. Ne? Das ist ja alles oder das Hauptthema, worum es sich auch dreht und warum ihr mit Venny auch angetreten seid.
Obwohl du das jetzt, was du sagst, können nicht alle Ticketsysteme.
Absolut, ja, safe.
Also
Können
klingt
nicht
sehr
alle.
banal, ist aber ja.
Sollten sie aber können. Also wenn man sich ein Ticketing-Tool aussucht, wäre schon geil, wenn die das mitnehmen als Feature.
Auf jeden Fall. Also
Ja.
würde ich auch sehr, sehr empfehlen.
Ja, sollte man auf jeden Fall reingucken. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie das bei Freshdesk aussieht, aber Jodras und Zendesk haben das ja auf jeden Fall. Und euer Versprechen ist ja am Ende so 60-70% der Tickets, die reinkommen, zu automatisieren, beziehungsweise durch AI zu beantworten. Das ist richtig, oder?
Im besten Falle soll es darauf hinauslaufen. Ich kann mal sagen, so ganz grob ist es bei uns in etwa so, dass man so nach einem Monat, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, 2 bis 5 Stunden investiert hat, so 40 bis 50% hinbekommt und dann 60, 70%. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren, aber wir hatten jetzt gerade den ersten Kunden, der wirklich über den letzten Monat hinweg 70% damit automatisiert bekommen hat.
Das ist natürlich schon richtig stark und ein krasser Zeitgewinn. Erklär doch mal, wie macht ihr das genau? Wie läuft das Tool und wie funktioniert es dann auch technisch gesehen?
Also ich denke mal, deine Zuhörer, beziehungsweise mittlerweile ja fast jeder, hat irgendwie so ein Verständnis, wie die ganzen LLMs, ChatGPT etc. draußen funktionieren, sind ja eigentlich überall genutzt. Und im weitesten Sinne kann man sich das Ganze eigentlich so vorstellen, dass man ja so einem LLM alle möglichen Informationen gibt, die es braucht, also von wegen ja, Bestellinformationen, also ist die Bestellung verschickt, ja, was es da alles gibt, Produktinformationen etc. etc., dass man die dem alle gibt und dann die Anfrage dazu einfügt und im Endeffekt dann daraus sozusagen so ein Matching macht, was ist die relevante Information? Und diese überträgt dann in eine Antwort, die am Ende dem Kunden halt einfach zugespielt wird. Also ich kann es ganz grob sagen, vom Aufbau beziehungsweise von der User Experience für unsere Kunden sieht das Ganze eigentlich aus, wie wenn man einen Minijob einarbeitet. Man gibt ihm Zugriff zu Shopify, man sagt ihm, welche Dinge er sozusagen anklicken soll, welche Dinge er anklicken darf und weiterhin gibt man ihm so eine Art FAQ an die Hand, wo er sagt, hey, okay, oder wo man sagt, hier, das sind unsere Richtlinien, das ist die Rückgaberichtlinie, so lange kann die Person was zurückschicken und abhängig davon beantworte man jetzt die Fragen.
Ja, und das Tool, es ist ja jetzt nicht ein eigenes Tool, sage ich mal, wo man dann auch alle Kanäle verbindet, sondern das setzt man ja quasi auf Zendesk drauf, korrekt?
Genau, also für uns war auch von Anfang an irgendwie das Ziel, jetzt erstmal nicht, wie du sagst, ein eigenes Ticketsystem zu kreieren, weil die meisten haben ja schon ihren Flow, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, wenn es dann Richtung größere Online-Shops geht, die benutzen da diese Ticketsysteme, sind da auch, also muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn da 10 Leute seit 3 Jahren mit Zendesk zum Beispiel arbeiten, ist es natürlich super schwer, die da rauszubekommen und
Absolut.
andererseits ja auch gar nicht unbedingt nötig. Also ich meine, die haben ihr System, so wie wenn man die Person aus Shopify rauslocken will. Und Zendesk bietet da einen guten Marktplatz zum Beispiel an oder beziehungsweise alle Anbieter, bedeutet im Umkehrschluss, dass man einfach gut dort auch Apps entwickeln kann, Erweiterungen entwickeln kann und wir sehen uns dann einfach so als eine zusätzliche Methodik, um das Ganze effizienter zu machen.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch geil, das Beispiel, was du genannt hast. Im Prinzip ist es wie einen Minijob anlernen. Kann mir vorstellen, wenn wir gleich auch vielleicht kurz über Preise sprechen, dass gerade kleinere Brands sich das zwar mal irgendwie überlegen, aber ganz ehrlich, einen Minijobber anlernen ist hundertprozentig aufwendiger, als die AI einmal anzulernen, weil Menschen machen Fehler. Klar, AI ist auch nicht perfekt, aber wenn du sie gut trainierst, dann wird sie halt immer besser. So ist es auch bei den Menschen. Aber ich würde mal behaupten, dass die Einarbeitung von so einem Tool wie Venny deutlich weniger Zeit erfordert als irgendwie Minijobber. Und letztendlich ist es halt viel günstiger, weil menschliche Arbeitszeit viel teurer sein muss als irgendwie eine Beantwortung von der KI, die dahinter sitzt. Deswegen finde ich das einen sehr smarten Ansatz, sowas auch schon früh, ehrlich gesagt, sich anzuschauen. Weil ganz ehrlich, warum im ersten Schritt irgendwie einen unnötigen Apparat aufbauen, wenn man es auch viel leaner halten kann und von Anfang an vernünftig macht? Weil dann wächst man, wächst man, wächst man, hat dann vielleicht irgendwann 3 oder 4 Leute da sitzen, die Tickets beantworten. Wenn man es theoretisch auch mit einer Person machen würde, wenn man am Anfang den richtigen Weg eingeschlagen hätte, sage ich mal.
Ja, du hast ja auch gerade, also wie du sagst, Minijobber, der bedarf ja auch ein bisschen mehr Soft Skills, würde ich mal nennen. Aber im Umkehrschluss ist auch ein bisschen die Thematik, die wir ganz oft sehen, ist vor allem während Peaks. Also der Minijobber reicht ja dann in einem normalen Spektrum, jetzt geht es Richtung Q4 und dann merkt man, hey, Black Friday, auf einmal ist das, geht es da drüber und drunter und eine AI stoppt ja nicht. Also weißt du, ich meine, die antwortet ja egal, ob da jetzt irgendwie mehr Volumen reinkommt oder weniger Volumen reinkommt.
Ja, ist auch nicht krank, macht auch keinen Urlaub etc. Logischerweise alles Vorteile davon. Von dem her kann man sich da auf jeden Fall lange sparen, überhaupt jemanden reinzuholen wahrscheinlich für das Thema und es mit sehr wenig Aufwand irgendwie selbst vernünftig machen. Wie lange dauert das, bis man die AI, sage ich mal, auf einem Level hat, dass man mit gutem Gewissen sie antworten lassen kann? Weil das ist ja auch ein Vorteil, den ihr habt gegenüber anderen Lösungen, dass man nicht automatisieren muss, sondern immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, hier, ich will immer noch mal kurz rübergucken und erst wenn ich es bestätige, soll es rausgehen sozusagen. Wie lange dauert das, bis man, sage ich mal, diese Sicherheit hat, okay, easy, mach einfach, ich weiß, dass es funktioniert.
Das war genau das, was ich gemeint hatte. Also, es gibt so ein paar, wir machen das nämlich auch Kategorien unterscheiden. Also bedeutet im Umkehrschluss, dass wir sagen, hey, nur Sendungsverfolgung oder wenn der Kunde fragt, wo ist meine Bestellung, nur das soll automatisch rausgehen und andere Anfragen jetzt beispielhaft nicht. Deswegen habe ich zu Beginn oder am Anfang kurz gesagt, wenn du jetzt in die Richtung 50% Automatisierung gehen willst, würde ich den Initialaufwand, das Produkt verstehen, also die Software verstehen, ein bisschen da die Informationen hinzubringen, die man irgendwie intern schon mal ein bisschen runtergeschrieben hat, vielleicht auch einfach nur im Kopf hat bis dato, würde ich wahrscheinlich auf so 2 bis 4 Stunden schätzen. Und dann, wie du sagst, kann man sich das Ganze anschauen, bestätigen. Oftmals ist es dann wirklich einfach nur so eine Vertrauensfrage, wo man sagt, hey, okay, weil ich kann zum Beispiel sagen, alle Sachen, die irgendwie aus dynamischen Informationen entstehen. Also wenn zum Beispiel, jetzt sage ich mal, wir machen was wie ich gerade gesagt habe, wo ist meine Bestellung, da muss man ja nicht viel hinterlegen. Da könnte man theoretisch bei uns hinterlegen und sagen, aktuell ist irgendwie Versand ein bisschen, dauert ein bisschen länger. Aber sagen wir mal, diese ganzen dynamischen Sachen, das machen 50% der aller Anfragen aus und die kriegt man eigentlich mit 2 bis 4 Stunden Zeitinvest so hin, dass man das anschalten kann und da, wie gesagt, 50% eigentlich automatisiert bekommt.
Ja, das ist geil. Und du hast mir vorhin auch nochmal eine Demo geschickt, wo der eine Fall war mit hier Adresse ändern. Und da kann man es ja auch dann an einen Punkt bringen, dass es komplett automatisiert wird, richtig? Das heißt, das Ticket wird beantwortet und die Adresse in Shopify wird geändert, ohne dass ich einen Finger krümmen muss.
Das ist auch so ein bisschen der längerfristige Weg von uns, womit wir auch früh angefangen haben, sage ich mal ehrlich, dass wir gesagt haben, es reicht nicht nur die Informationen auszugeben, sondern das Ticket muss ja gelöst werden irgendwie im Endeffekt. Und der Kunde will eine Adresse ändern, bedeutet auch, dass die Adresse geändert werden muss. Und gerade da machen wir sehr, sehr viel in dem Bereich, dass wir einfach immer mehr von diesen Themen, die irgendwie ja eine Aktion bedürfen in Shopify direkt, dass die auch automatisch ausgeführt werden kann.
Ja, geiles Ding auf jeden Fall. Ist ja eine schöne, eine geile, attraktive Zukunftsvision irgendwie, wenn man wirklich über 50% der Tickets dann vollautomatisch lösen kann. Wirklich nice. Und ich bin mir sicher, es gibt auch Grenzen. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wo das Tool nicht mehr, sage ich mal, oder höchstwahrscheinlich das nicht lösen kann, wo es dann doch noch irgendwie einen Mensch braucht, der die Nachricht beantwortet?
Boah, ich sag mal so, rein perspektivisch merken wir schon, dass wahrscheinlich relativ viel gehen wird. Und ich denke auch, das ist jetzt eine reine KI-Entwicklung so der nächsten Jahre, denke ich, dass da sehr, sehr viel gehen wird und dass sich das wirklich auch immer, diese Prozentpunkte immer langsamer, aber die werden sich nach oben hin bewegen. Ich sag, wo es fehlt und wo ich das auch merke, jetzt schon bei aktuellen Kunden, ist einfach zum Beispiel, wenn es dann in Richtung, man hat einen Logistiker zum Beispiel und man hat wirklich von dem Kunde eine so spezifische Frage zu einem Paket. Bestes Beispiel, das Paket ist nicht rausgegangen und es steckt irgendwie also wurde von DHL gar nicht erst abgeholt. Da muss man beim Logistiker nachfragen, hey, habt ihr das rausgeschickt? Und der sagt auf einmal, nee, das lag hinten noch auf dem Wagen drauf, haben wir gerade nochmal nachgeschaut. Diese Kommunikation dazwischen ist natürlich schwer abzubilden, aber ansonsten alles, was irgendwie über Software herausgefunden wird, egal ob das jetzt ein Warenwirtschaftssystem ist oder DHL-Retouren-Label erstellen, diese Dinge kann man natürlich auch schon längerfristig irgendwie komplett automatisch abbilden.
Ja, ihr habt ja oder arbeitet ja auch mit Naturbummler zusammen. Die kennen wahrscheinlich einige, die zuhören, weil ihr auch schon mal im Podcast waren. Und da ist ja safe auch ein hohes Ticketaufkommen so mit Fragen hier, ich habe Auto so und so, dieses Modell, passt Modell XY hierauf oder welches Modell würdet ihr mir empfehlen oder sowas in der Richtung. Sowas würde ich jetzt vermuten, kann man schon auch automatisieren, weil im Grunde muss man ja in Anführungszeichen einfach nur diese FAQs halt richtig geil aufbauen. Und wenn diese Information dort hinterlegt ist, kann sie ja dann auch beantwortet werden.
Ja, ich will nur dazu sagen, umso teurer das Produkt wird, umso komplexer werden die Ticketanfragen. Das haben wir vor allem jetzt in dem Beispiel gemerkt. Also weil ich sag ganz grob, wenn man jetzt sagt, es geht um Retouren oder Reklamationen, dann kümmert man sich ja bei einem Produkt oder kümmert man sich bei einem Produkt, was 2000 Euro kostet, natürlich ganz anders um eine Reklamation, als wie wenn das Produkt, keine Ahnung, 30, 40 Euro kostet, da wird man vielleicht auch dem Kunde sagen, ja, kannst du trotz dessen behalten. Whereas man das mit einem 2000-Euro-Produkt natürlich ganz anders behandelt, was man da im Reklamationsfall auch wirklich machen würde.
Ja, safe, aber dieses ganz
Also
konkrete Beispiel.
ganz grobe Richtlinie dazu ist auch, umso teurer das Produkt wird, umso weniger Automatisierung ist da irgendwo involviert, weil einfach die Spezialfälle so an der Menge zunehmen oder in der Menge zunehmen, weil der Kunde extrem hohe Sensitivität hat dafür, genauso wie der Händler auch, weil er halt einfach bei einer Reklamation auch immer noch deutlich Gewinn machen kann.
Ja, safe. Und dieses ganz konkrete Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, wenn eine Mail kommt mit nur dieser Einfrage, ich habe Automodell so und so, passt Modell XY drauf und das ist in den FAQs hinterlegt oder in den Produktdetails, dann sollte diese einfache Frage ja dann auch automatisch beantwortet werden können, wenn jetzt da nicht noch drei andere Fragen irgendwie mit drin sind.
Ja, also solche Fälle werden auch von denen genutzt. Also insofern, so klassische Anfragen werden dann natürlich genauso genutzt wie bei allen anderen auch. Nur ich sage halt, wie gesagt, diese klassischen Fälle sind tendenziell eher ein bisschen weniger als bei günstigeren Produkten.
Ja, interessant.
Mir ist noch eine Sache eingefallen.
Perfekt, dann hau einfach mal raus. Ich bin wieder da. Ich musste kurz unterbrechen, aber
Okay.
dir ist noch ein Fall eingefallen, der spannend sein könnte.
Also was wir auch, oder beziehungsweise was mit einer der ersten Cases war, weil wir haben so ein bisschen, ich würde sagen, Product-Led Development gemacht, heißt im Umkehrschluss, wir haben direkt am Anfang mit Kunden gearbeitet. Und eine Thematik, die da sehr relevant war, war bei einem Kunden von uns, war die Thematik, dass ein Produkt irgendwie defekt ist, wenn es angekommen ist. Ich denke mal, haben ja wahrscheinlich auch viele oder gibt es wahrscheinlich viele Fälle, und da haben wir so eine Art Prozess jetzt mittlerweile vorgegeben, den auch wir dann im Nachhinein rausgefunden haben, dass den eigentlich fast alle so irgendwie in dem Prinzip ausgearbeitet haben. Heißt im Umkehrschluss, wenn der Kunde fragt, er hat irgendwie ein defektes Produkt, was er damit machen soll, dann sagt der Händler meistens, ja, schick uns mal davon Bilder etc., damit wir das einschätzen können. Das Bild wird dann bewertet und daraus wird dann irgendwie eine Austauschbestellung ausgelöst oder ein Gutschein angeboten oder sowas in die Richtung. Und bei
Krass.
uns ist das Ganze jetzt so, dass im Endeffekt eigentlich dieser ganze Prozess auch komplett automatisch funktioniert, nur dass der Kundensupport einmal bestätigen muss, dass es bei dem Bild der richtige Defekt angezeigt ist, beziehungsweise das richtige Produkt auch angezeigt ist. Aber ansonsten von Austauschbestellungen über Gutscheinangebot, über den Gutschein auch ausstellen etc. etc., sowas wird komplett automatisch auch abgearbeitet.
Krass, interessant. Ja gut, aber ist natürlich, kann man ja gut erkennen, dann Glasflasche kaputt, wenn man dann einfach nur, also in der Praxis kann man sich es dann so vorstellen, dass man einfach quasi nur einmal bestätigen muss, ja, ist kaputt, ja, ist das richtige Produkt und dann ist das
Genau.
Ticket damit bearbeitet.
Genau, also du sagst dann, ja, richtiges Produkt, ja, ist defekt, und dann schauen wir sozusagen im Backend, können wir jetzt eine Austauschbestellung auslösen, ist das Produkt in Stock, wenn es nicht in Stock ist, bieten wir einen Gutschein an, sowas in die Richtung, und dann geht
Geil.
das einmal bis zum Ende durch.
Ja, mega gut. Ich finde es nice, ehrlich gesagt. Ich meine, die Einrichtung, die fordert dann schon wahrscheinlich in den ersten Monaten immer mal wieder ein bisschen Aufwand. Aber ist eigentlich mega gut, wenn man gezwungen wird, halt irgendwie Prozesse zu machen für Sachen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass sowas sonst halt auch immer so gar nicht richtig klar geregelt ist. Mal wird hier ein Gutschein gegeben in der Höhe, mal in der Höhe, mal wird nichts gegeben, mal entschuldigt man sich einfach nur, wenn man sich halt nie richtig Gedanken gemacht hat und gesagt hat, hier, wenn X passiert, dann folgt Y und so weiter. Von dem her ist es eigentlich eine coole Sache auch, die einen zwingt, einfach alles so ein bisschen besser zu strukturieren und klare Regeln für Dinge irgendwie festzulegen.
Ja, ich würde sagen, das ganz Schöne ist ja, dass wir da so, dadurch, dass wir jetzt auch mit vielen größeren Brands arbeiten, ja einfach auch sehen, wie die das handhaben. Und dann wahrscheinlich im Endeffekt ja auch die lukrativste Variante wählen. Wie ich
Ja.
jetzt beispielhaft sage, dass man halt erstmal sagt, hey, wir können dir erstmal eine Austauschbestellung machen, ist ja jetzt, wenn man es runterrechnet, wahrscheinlich erstmal die profitabelste Thematik. Danach gibt es einen Gutschein, das ist die zweitprofitabelste Thematik. Aber so kann man sich ja im Endeffekt eigentlich, also bei uns ist es im Endeffekt so, dass man einfach nur so ein paar Toggles oder so ein paar Switches umlegt und sagt, was ist man bereit zu tun und was ist man nicht bereit zu tun. Und
Ja.
so nutzt man einfach einen Prozess, der wahrscheinlich im ersten Moment schon so gut ausgearbeitet ist, weil er von so vielen Leuten auch schon benutzt wird.
Ja, finde ich gut. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, so, ich bin mir zu 100% sicher, dass ihr häufiger mal so Einwände hört, so im Sinne von, ja, Kundensupport, wann soll ich das Gefühl haben, dass es irgendwie eine Maschine ist, das, was die Leute anderen schätzen, ist, dass es so super menschlich und nahbar und so weiter ist. Wie schafft man es, wenn man es überhaupt schafft, diese Menschlichkeit und Nahbarkeit irgendwie reinzubekommen und es trotzdem zu automatisieren.
Sehr wichtiger Punkt, auch sehr relevanter Punkt. Dazu will ich auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Ich komme ja, wie gesagt, auch von der anderen Seite. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich genau diesen Punkt auch von Anfang an irgendwie mit der relevanteste Punkt war. Wir sind zwei Gründer. Ich bin der Sales-Typ, würde ich es mal nennen, Marketing-Typ. Jan ist mein Co-Gründer, ist sozusagen, macht das ganze Development. Und wir haben von Anfang an so ein bisschen da irgendwie drauf geachtet, dass der Bot im ersten Moment eher vorsichtig als unvorsichtig ist. Bedeutet im Umkehrschluss, wir haben so sehr viele, ja, wir nennen es immer Safeguards, eingebaut, wo ja der Bot eher sagt, hey, bitte, menschlicher Agent, bitte mach du hier weiter. Also im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass wir im Ticketsystem eine interne Notiz kreieren, wo wir sagen, hier wissen wir nicht weiter, hier haben wir nicht genug Informationen. Und ich mache dir mal ein gutes Beispiel, damit du das verstehst, ist das allererste, was wir machen oder das allererste, was wir prüfen bei einem Ticket, ist, ob die Nachricht irgendwie wütend klingt. Also ob da Wut dabei ist, ob der Kunde schon irgendwie genervt ist, etc. etc. Und wenn das passiert, dann behandeln wir das Ticket gar nicht erst, weil wir halt denken, hey, okay, in dem Fall, wenn wir jetzt hier was ausgeben, was sich vielleicht nicht ganz so unterscheidet im Umkehrschluss wie das andere, oder beziehungsweise muss es hier vielleicht einen Discount geben oder egal was, so, da soll lieber der Mensch ran. Man kann diese Safeguards natürlich ausschalten, das ist keine Frage. Aber wir sind sehr vorsichtig. Und genau, ansonsten jedem anderen, der jetzt sagt, hey, er will eigentlich nur die Information haben, wo sein Paket gerade steckt, zum Beispiel, dem geben wir die Information aus. Obwohl ich jetzt dazu sagen muss, wenn man sich jetzt nicht in der ChatGPT-Oberfläche befinden würde und das oder mit irgendwie mit jemandem schreibt oder so und ChatGPT zurückschreiben würde, würde man es ja auch nicht unbedingt verstehen, dass da jetzt kein Mensch ist. Also AI macht ja vor allem in der Sprachgenerierung mittlerweile so einen guten Job, dass man ja oftmals nicht mal, es geht ja nicht nur um Sprache, es geht ja Bilder, kennst du ja wahrscheinlich selbst, versteht man ja mittlerweile nicht mal mehr den Unterschied, ob das jetzt wirklich ein Mensch fotografiert hat oder ob das ein generiertes Bild ist.
Ja, es ist krank. Also ganz ehrlich, was ich höre, wie teilweise mit ChatGPT geschrieben wird, so worüber, denke ich mir, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun als so mit ChatGPT? Es gibt ja auch Leute, die mit ChatGPT oder mit AI beim Autofahren irgendwie sprechen und sich austauschen. Habe ich letztens irgendwas im OMR-Podcast gehört. Gut, er muss es auch sagen. Ich glaube, das war Head of Product von ChatGPT. Aber er meint, dass er immer, wenn er zur Arbeit fährt, halt mit ChatGPT einfach sich unterhält und halt seinen Tag irgendwie durchplant. Von dem her
Krass.
bestätigt das ja auf jeden Fall eins zu eins das, was du sagst, dass man es halt kaum noch
Ja.
unterscheiden kann. Was mich da noch interessieren würde, wie erkennt der, dass es wütend ist? So an so Triggern wie Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen oder alles groß geschrieben, keine Floskeln, Begrüßung, Verabschiedung oder was sind da so die Anhaltspunkte?
Hast ja gerade schon ein paar gute Dinge zusammengebracht. Also einerseits natürlich ist es die Menge an Satzzeichen ist ganz oft eine Auskunft dafür.
Jeder
Also
kennt's.
genau, großgeschriebene Wörter, die eigentlich nicht großgeschrieben sein sollten. Aber das ist, also, das kannst du danach gerne mal nachvollziehen. Kannst du mal zwei Sätze reinschreiben, irgendwie in ChatGPT und fragen, bin ich wütend oder bin ich nicht wütend? Das wird schon, das erkennt man schon relativ klar, ja, wo da sozusagen Probleme entstehen könnten bei dem Ticket.
Ja, interessant. Und so, keine Ahnung, man hat ja auch immer so einen gewissen Tone of Voice, wie man spricht, ne? Also so, ob jetzt immer mega professionell, höflich, per Sie oder halt ultra locker. Ich hatte mal irgendwann bei Snox ein Ticket aufgemacht, da habe ich auch mal einen LinkedIn-Post zu gemacht, weil er halt irgendjemand geantwortet hat, der halt so einfach krank so Gen Z-Sprache. Also der hat dann irgendwie so richtig wilde Englisch oder Denglisch geschrieben, gar keine richtige Begrüßung, Verabschiedung und so. Fand ich halt richtig geil. Kann man sowas auch mit reinbauen, dass er dann wirklich den Style auftrifft, den man selbst nutzen würde?
Ja, also das war auch von Anfang an eine Thematik. Du kannst im Endeffekt unserem Bot so, der kriegt die Information und er schreibt sie genau in dem Stil, wie du es dir vorstellst. Also wir haben irgendwie informell, formell genau die Thematik, die du jetzt erstmal angesprochen hast mit sie und du, aber du könntest auch schreiben, benutze Gen Z-Sprache, Gen Z-Sprache. Und dann würde er genau diese Denglischwörter, sagt nicht Hallo, sondern sagt direkt zu Beginn, Jo, was geht so als Beispiel? Dann würde er
Ja.
das im Endeffekt machen.
Geil. Ja, mega gut. Bekommen wir ja schon richtig Lust, das auszuprobieren und mal ein bisschen damit mit rumzuspielen. Aber hört sich auf jeden Fall nach einem Produkt an, was einen sehr großen Nutzen hat und was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut durchgedacht ist. Wie kann man das Ganze, oder gibt es eine Möglichkeit, dass man das Ganze mal testet und mit euch in Kontakt tritt und sich es einfach mal anschaut?
Auf jeden Fall. Also bedeutet im Umkehrschluss, was wir aktuell immer machen, ist einfach wirklich den Leuten erstmal so ein, ich sag mal, ein Mini-Account aufsetzen. Für viele reicht es schon, weil sie einfach gesagt sagen, sie haben keinen Bock mehr Zeit zu investieren, was aber auch in Ordnung ist. Und dann setzen wir sozusagen Account auf mit den öffentlichen Informationen, die irgendwie auf der Webseite sind etc. Und sagen, ja, 2 Wochen Testphase, ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Und wenn ihr sagt, hey, okay, da kommt schon einiges bei rum, geht's weiter. Und wenn nicht, dann geht's halt nicht weiter. Weil im Umkehrschluss einfach wirklich eine kostenlose Testphase. mit einem Account, der schon mal so die Grundinformationen hat und damit an einen gewissen Automatisierungsgrad rankommt schon.
Geil. Und was sind die Voraussetzungen? Also mit was für einem Tool muss ich arbeiten, dass ich überhaupt mit Venny arbeiten kann? Und gibt es noch irgendwelche Sachen, die als Voraussetzung mitgebracht werden müssen?
Also auf jeden Fall Shopify. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen sehr stark in einigen oder in einigen wenigen Tools sein und dafür uns hauptsächlich auf den Bot konzentrieren, und nicht so krass auf die, ja, möglichst viele Integrationen. Wo wir auch auf jeden Fall aktuell sind, ist Zendesk, aber ich kann dazu sagen, dass wir schon länger an den anderen Plattformen, die du auch schon genannt hattest, arbeiten und
Nice.
da jetzt auch hoffentlich bald ja, ein paar Sachen zu posten können, dass wir da hoffentlich bald live gehen können.
Wie verfolgt man euch am besten, wenn man jetzt gerade noch nicht mit Zendesk arbeitet oder mit irgendeinem anderen Tool arbeitet, dass man mitbekommt, wenn ihr auch für meinen Tool der Wahl, sage ich mal, am Start seid?
Da am besten einfach LinkedIn bei mir persönlich, Leon Jungfleisch. Ich mache so ein bisschen Bild in Public, würde ich es mal nennen. Bedeutet im Umkehrschluss, wir zeigen einfach so, was bei uns passiert. Und auch sonst LinkedIn, Venny. Wir haben auch eine Webseite, da würden wir es auch teilen, würde ich jetzt mal sagen, aber wir haben keinen Newsletter etc. Aktuell ist es wirklich so, dass wir ja viel aus irgendwelchen Empfehlungen wachsen und gleichzeitig wir aber auch an Brands herantreten, die dann groß genug sind. Aber natürlich sind wir auch bereit für ja, neue Leute, die auf uns aufmerksam werden. Also da am besten einfach LinkedIn bei mir, Leon Jungfleisch, ein bisschen nachverfolgen. Ja.
Ja, cool. Verlinke ich auf jeden Fall beides in den Shownotes. Und jetzt kommen wir nochmal zur letzten Frage, die wahrscheinlich auch brennend interessiert. Was kostet der Spaß?
Also ich sag mal, wie du jetzt gerade gesagt hattest, wenn man jetzt ja, so zu Beginn ist, man hat gerade ein Ticketsystem, man überlegt gerade einen Minijob einzustellen und man wäre bereit, sowas zu tun und einfach so ein bisschen seine eigene Zeit halt deutlich zu minimieren. Dann haben wir so einen Plan, der kostet 99 € im Monat und das beinhaltet im Endeffekt 400 generierte Nachrichten im Monat. Das sollte
Also
wahrscheinlich da
25 Cent.
ausreichen. Genau, das ist so eigentlich das teuerste pro Nachricht, was wir haben. Ich kann ganz grob sagen, damit man da mal einen Vergleich hat. Normalerweise würde man sagen, wenn ein Mensch, der ein Ticket löst, ich weiß auch nicht, ob du das kennst, Bernd, sind aber meistens so zwischen 2 und 7 €, dass der das Ticket gelöst bekommt. Das heißt, da hätte man schon mal eine deutliche Einsparung und vor allem, ja, wie gesagt, wir wollen da auch so eine kleine Option haben. Wenn es dann, wie gesagt, dann geht es relativ schnell in der generierten Nachricht preislich nach unten, aber dafür natürlich der Retainer auch deutlich nach oben.
Ja, okay, interessant. Also mein Rat, ja, ist ganz ehrlich, wenn ihr selbst als Gründer gerade den Kundensupport macht und ihr macht irgendwo über 20.000 € Monatsumsatz, kommen jeden Tag irgendwelche Tickets rein. Ganz ehrlich, schaut euch das Thema an, setzt es vernünftig auf, weil ihr schafft eine geile Grundlage, wenn zukünftig ihr das nicht mehr machen wollt, sondern irgendeinen Mitarbeiter und eure Zeit ist so viel mehr wert, als irgendwie 25 Cent pro Ticket zu bezahlen. Aber das finde ich auch crazy. Da nochmal ein Gedanke dazu, wie heftig Gründer häufig ihre eigene Zeit nicht wertschätzen, beziehungsweise so Aufgaben machen, wo man sich dann irgendwann denkt, so, Digga, warum zur Hölle habe ich da überhaupt eine Sekunde irgendwie reingesteckt? Und ich finde, Kundensupport ist ein geiles Beispiel dafür. Klar schätzen die Kunden das, klar kommt das cool, wenn der Gründer schreibt, aber für die Kunden macht es am Ende gar keinen Unterschied, weil du schreibst ja immer noch als Gründer, weil du dich in die Signatur reinhauen kannst. Aber es macht ja einfach überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie Zeit zu verschwenden, weil jeder andere kann es machen und die KI kann es selbst sogar machen.
Ja, das ist ja auch genau den Punkt, den du ansprichst, einfach, dass man als Gründer meistens nicht seine Zeit wertschätzt, aber wie du sagst, 25 Cent runtergerechnet, da bist du ja bei einem Stundenlohn, der
Ein Witz.
minimal ist, ja.
Ja, es ist wirklich, wirklich ein Witz. Also bevor, dass man irgendwie, keine Ahnung, einen Filipino einstellt, der irgendwelche Sachen für einen umsetzt oder einen deutschen Minijobber, scheißegal, woher der kommt, Guckt euch Venny an. Geiles Ding. Vielen Dank, Leon, für die ganzen Insights und die Vorstellung. Ich finde es ein super spannendes Tool. Bin generell auch sehr, sehr sicher, dass in dem Bereich Kundensupport in den nächsten Jahren richtig, richtig viel gehen wird. Und geil, dass ihr da eine coole Lösung gebaut habt. Und ich hoffe doch, dass ihr der ein oder andere, der hier gerade zuhört, den Weg zu euch findet und sich das Leben erleichtert und bei euch das Momentum noch weiter aufbaut. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft, dass ihr das Ding richtig groß macht.
Danke dir, Berend. Hat mich gefreut, dabei zu sein und wir hören uns.
Yes, bis dann, Leon. Hau rein.
Ciao, ciao.